nicht so einfach. Und auch in der Position in Frankreich. Wir schneiden alles auch mit per Audio, deswegen steht hier auch ein Aufnahmegerät. Wir werden das auf unsere Homepage geben und dann von Moodle dorthin verlinken. Das heißt, Sie können das auch dann nachhören. Ja, bevor wir starten, noch kurz was Organisatorisches, dass Sie Bescheid wissen. Jetzt, nächste Woche entfällt die Vorlesung. Ich bin auf einer Tagung, aber wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Ja, vielleicht so eine erste persönliche Frage, bevor wir dann zu den Romanen kommen. Es würde mich auch selbst interessieren, wie die erste Begegnung eigentlich mit dem Lebenden-Text bei dir war. Kannst du dich da noch erinnern, wann das war? Ich denke, du warst ja früh. Und wie war so der erste Eindruck?
Das finde ich auch so interessant, auch an der heutigen Veranstaltung, dass als ich darüber nachgedacht habe, was ich hier sagen würde, dass mir im Prinzip aufgefallen ist, dass ich das auch heute aus einer historischen Perspektive schreibe. Dass meine Begegnung mit Wechselstudien, der allererste Text, das waren die Liebhaberin, ich war in Frankreich und das war ein Schock. Das kann ich nicht sagen. Das war ein Schock auch auf mehreren Ebenen. Ich war damals schon literarische Übersetzerin für einen unabhängigen kleinen Verlag, Arthur Sübel, sagt der große Verlag aus Frage. Und ich hatte schon österreichische Literatur übersetzt, nämlich Martin Haushofer, Gerhard Roth, andere Österreicher. Und ich hatte die Verlichtungen gelesen und es war ein Schock. Und ich habe sofort bei Aktuell vorgeschlagen und alles gemacht, was man halt macht, wenn man ein Buch vorstellt. Und die Reaktion war, so ein Text nie im Leben, solange ich am Leben bin, über mich selbst verstorben wollte den Text in keinem Fall. Und Jacqueline Chambon war damals auch Lektorin bei Aktuell. Die war schon dabei, sich zu überlegen, ob sie ihren eigenen Verlag. Und das war so der Knackpunkt, da hat sie gesagt, okay, ich mache die Klavierspielerin mit dir. Und das war schon mal so ein Akt von der Dörse, so ein Gründungsakt, also das ist auch damit verbunden. Und direkt danach, ich war mit meinem Studium schon quasi fertig und hatte mir überlegt, ob ich promovieren soll oder nicht. Ich habe mit Freunden darüber gesprochen und dann kam die Idee, ja, ich will diejenigen promovieren. Ich hatte Klavierschülerin gewesen, die ausgeschlafen, alles was davor war. Es gab nicht eine einzige wissenschaftliche Studie, keinen Text zu finden. Und da wieder die gleiche Überraschung. Ich habe ein Dossier eingereicht, bei uns muss man das Thema bei einem Gremium einreichen, ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Und da war die erste Reaktion, da gab es Kollegen im wissenschaftlichen Beirat, die wussten, was Jelinek ist. Und da war meine Antwort, die schriftliche Antwort, ich habe sie noch heute, bin ich sehr stolz drauf, die Universität akzeptiert keine pornografischen Arbeiten. Und deswegen habe ich mich so gefreut, heute zu kommen und Ihnen auch zu sagen, was für eine historische Perspektive da auch mit drin inbegriffen ist. Also es war ein Schockerlebnis, aber ich habe es nie gebraucht.
Und der Schock war jetzt auch durch die Texte?
Durch die Art und Weise, aber auch inhaltlich. Klavierspielerin, da waren viel zu viele Tabuthemen, Mutter, Tochter, Sexualität, dass Frauen so digital schreiben können, das war so ein globaler Diskurs, Frauen und Sexualität, und das war ja kein damals. Das klärte sich nicht ein in Entdeckung der weiblichen Sexualität, sondern das war Brutalität. Das war vor allem damit verbunden.
Ja, wenn wir uns jetzt eh schon mittendrin auch in den Romanen, du hast schon erwähnt, die Klavierspielerin, Liebhaberinnen, Lust, also Sexualität als ein zentrales Thema. Vielleicht, dass wir also mal die drei auch sozusagen zusammenschließen auch mit diesem Thema. Wie siehst du das? Also es sind ja alles auch Romane, nicht um etwas, wo es um Frauen geht und die auch vielleicht gefangen sind in bestimmten Strukturen. Wie ja, das ist immer dieses Frauenbild, ja, weil das scheint ja auch nicht so dieses einfühlsame Frauenbild zu sein, oder sind auch keine starken Frauen jetzt in so einem herkömmlichen Sinn, was man ja eher bei einer Feministin glauben würde. Mhm. Wie sind diese Frauen eigentlich auch noch gefangen in bestimmten Strukturen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, das ist auch bei allen Teilen so ein Ausbruchsversuch aus diesen Strukturen, auch ein Scheitern letztlich. Ja, wie siehst du das?
Es ist auch ein Scheitern, also ich, wenn ich einen Text für die Liebhaberin sehe und wenn ich mich so überlege, wo kommt dieser Text her? Aus welcher Tradition, aus welcher österreichischen Tradition, was ist das für ein Bruch? Davor haben wir ja dann auch Frauenbücher und Frauentexte wie Ina Bock-Bach, die ich sehe ja gerade direkt über die Frieden. Wenn ich die Liebhaberin aus einer österreichischen Tradition sehe, dann sind da die Art und Weise, wie gewisse Themen angegangen werden, von einer Schonungslosigkeit, einer Art und Weise über die realen, ich mag es jetzt mal in Anführungszeichen, Verhältnisse auf dem Land zu sprechen. Ich weiß nicht, ich glaube, für Sie ist es vielleicht gar nicht nur so ein Begriff, aber diese ganze Heimatliteratur, dieses ganze Frauenbild der Mädels auf dem Lande, ich komme jetzt auch nicht gerade aus einem bäuerlichen Milieu, aber ich bin schon aufgewachsen in diesem globalen Kontext. Und ich glaube, man hat die Erwartungshaltung an Schriftstellerinnen in den 70er Jahren, das war eine andere als die, mit der Friedrichine geantwortet hat. Ich glaube, man hat etwas politisch Militanteres erwartet, obwohl Friedrichine Texte alle, sie können jeden Text nehmen, politischer kenne ich kaum etwas. Aber man hat eine andere politische Antwort, ein anderes klares Statement erwartet. Entweder in die gute und böse jetzt auch nicht, aber diese Figur, diese Selbstverschuldung der Frauen und auch, es fehlt ja auch immer dieses utopische Element, ja, der Hoffnungsfaktor. Und da habe ich jetzt auch nochmal in der letzten Zeit drüber nachgedacht, die Liebhaberin besonders. Das ist ein Text, den ich habe immer in den 90er Jahren mit meinen Studenten gemacht. Und das ging überhaupt nicht. Das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, das sind Texte, die muss man auch parallel lesen oder mit dem Kopf behalten. Wie hat sich die Frauenbewegung entwickelt? Und wenn wir uns MeToo heute anschauen, dann müssen wir die Liebhaberin auch wieder rausholen. Das ist jetzt wieder, finde ich, ein Text von einer politischen Prägnanz. Also das ist jedenfalls ein Eindruck, den ich habe.
Und was hast du für einen Eindruck? Ich meine, die Liebhaberinnen, also ich habe so zum Überblick schon ein bisschen gesprochen, weil Heimatliteratur, Anti-Heimatliteratur, auch diese Provinz, in der das ja alles stattfindet, auch vielleicht die Provinz der Steiermark, also sozusagen diese Umwelt auch, wo wir wirklich wieder kommen. Aber was hast du für einen Eindruck von dieser Welt, die da gezeigt wird? Ist das doch ein bestimmtes Milieu oder ist das ein klassenspezifisches Milieu?
Es ist eindeutig noch ein klassenspezifisches Milieu. Ja. Ich würde sagen, es ist auch eindeutig ein Text, und deswegen mag ich ihn auch so. Für mich ist das ein Text, obwohl sie das nicht, Friede sieht das nicht immer so, aber da lese ich am meisten auch Brecht mit. Mhm. Auch durchaus eine didaktische Intention, die Struktur des Textes.
Ja. Aber es ist so auch ein, sagen wir mal, kleinbürgerliches Milieu, oder kann man das als proletarisch bezeichnen? Oder es ist jedenfalls der Versuch, also von Frauen da irgendwie auszubrechen oder sozusagen irgendwelche Glücksvorstellungen zu realisieren, die aber auch ja geprägt sind durch Klischees und durch.
Sie hat ja alle Klischees mit integriert. Ich würde schon sagen, durchaus das, was man eben vor 30, 40 Jahren noch ein proletarisches Milieu genannt hat. So manch, wenn in Frankreich, wenn ich vom Proletariat spreche, dann ist es jetzt kein Vorwurf, und die wissen jetzt nicht mehr, was das ist. Die wissen, was ein Arbeitsvertrag ist, auf 6 Monate. genial oder Premiere festangestellt oder nicht. Aber diese ganze soziologische Terminologie, der ich noch aufgewachsen bin, ist nicht verloren gegangen. Die Realität ist sowieso nicht verloren gegangen. Es gibt nach wie vor die gleiche Arbeit, die gleiche Ausforderung, die gleichen, die profitieren, die gleichen Eingesperrten, die gleichen Ausgesperrten. Vom Vokabular her kann ich nicht mehr vom Proletariat sprechen. Wenn ich heiß bin oder Marxistin. Und obwohl diese Texte ja nun schon von einer marxistischen Utopie getragen sind, weil das eine, brauchen sie ja nicht zu schämen.
Genau. Aber es ist ja etwas, was scheitern muss. Also,
ja, es ist eine Scheitern.
Es sind sozusagen Frauen, die irgendwie ausrollen, aber letztlich verfangen bleiben in einem vorgegebenen System.
Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass Herr Friede mir damals erzählt hat, wie extrem, was ihre größte Freude war, sie hat damals extrem viele Briefe bekommen von jungen Frauen auf dem Lande und dass ihr Lieblingsbeispiel waren eben zwei Frauen, die einen Buchladen aufgemacht haben. Das war noch so die Zeit, wo man dann doch irgendwie noch mal versucht
hat. Ja, muss man jetzt einfach ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich habe auch mal eine Frigelle, oder wenn sie mir irgendwas erzählt und sagt dann, das ist das Vorbild für diese Figur in den Lieferinnen. Eine konkrete Frau hat sie mir genannt oder ein Mädchen. So konkret hat sie da Vorbilder auch gehabt.
Ja.
Also offensichtlich hat sie sich ja schon an bestimmten Leuten und Frauen orientiert. Also die hat es real sozusagen auch gegeben, diese Art von Figur. Ja. Genau. Ja, also dieses System da, das gezeigt wird, ist ein etwas, was von Ausbeutung geschieht ist, aber natürlich auch von Patriarchalstrukturen, nicht? Diese Strukturen am Land, könnte man sagen, oder sind das universelle Strukturen? Also für uns war auch interessant, wir waren in China ja zweimal auch mit dem Jelinek Symposium und die haben uns gesagt, die Liebhaberinnen sind aktuell das Buch, das war vor 15 Jahren oder so, ja. Also das heißt, es scheint ja nicht nur die steiermärkische Provinz gemeint zu sein, sondern es hat schon was Universelles auch. Es ist ja dieses materiale System, aus dem man quasi nicht entkommt, ne? Kann man das sagen.
Ja, also ich meine, das, was man in der nächsten Vernünftigen so gefällt, ist, dass sie zeigt, was für eine Industrie dahinter steht, und die daran arbeitet, dass wir, ich sage jetzt kollektiv, dass jeder von uns ideologische Strukturen integriert. Das ist dann halt eine Binsenwahrheit, aber die ganze mediale Industrie, die daran arbeitet, und es geht auch um patriarchale Strukturen, aber es geht auch, und deswegen finde ich die Texte heute wieder so gut, es geht um das Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft, damit die ausgebeutet werden, auch schön da bleiben, wo sie sind. Und das bezieht sich auf eine Ebene. Und in den Liebhaberinnen, was damals so schockierend war, dass sie sich gezeigt hat, wie diese Mädels vom Lande, wie die diese ganzen Vorbilder integrieren und sich sagen, aber die Idee dahinter ist, ich werde es schon schaffen. Ich werde die soziale Leiter hinaufsteigen. Und worüber? Ja, Heirat ist ja schon mal ein gutes Modell. Und dann muss ich alles investieren, um den guten Mann zu finden. Und dann kaufe ich das passende Kleid und dann kleide ich mir die Haare so wie so wunderschöne Kastanienbraune Haare. Also sie zeigt, wie so ein gigantisches Verdauungsmodell, wie das organisch fast schon funktioniert, was wir alles schlucken, was wir alles integrieren, einverleihen im wahrsten Sinne des Wortes, in welcher Form das kommt. Und das endet völlig kräftig mit kleinbürgerlichen Idyllen, und einen ganz hohen Preis zu bezahlen für die Ärmsten unter den Armen, Paula, Prostitution, das ist immer noch das beste Modell für die Frauen. In Anführungszeichen. Ausweglosigkeit, solange wir an diese Verheißungen dieser Gesellschaft glauben. Also ich würde sagen, das ist nicht nur die patriarchalische, sondern das globale System, und das finde ich erschreckend, in der realen Kontexten, Art und Weise erfasst. Das erstaunt mich heute noch, und das macht sie, also das ist, bei mir führt das zu, ich lese sie nicht als Archivdokument. Es ist keine Archäologie, wo ich mir sage, wir haben das dann, wie wurde das vor 50 Jahren geschrieben. Ich lese das heute noch, puff, das haut immer noch an.
Und würdest du die Sprache beschreiben? Weil es ist ja so, Kinderinnen sind auch ein Buch, das eigentlich auch gerne in der Schule gelesen wird. Ja? Oder man sagt, ja, das ist ein Einstieg für jede nicht. Also da, wenn sie was lesen wollen, dann bitte starten sie mit der Kinderinnen, weil die lesen sich eben leicht, ja, oder lesen sich gut. Ja? Aber dieses leichte Lesen und dieses scheinbar einfache Stil, der hat es ja auch in sich. Ne?
Ja, der hat ziemlich vor allem, das war so wunderschön, ist an den Liebhaberinnen, da hat sie, ich weiß gar nicht, wie sie das so hingekriegt hat, es ist eine ganz naive Oberflächenstruktur, ganz, ganz einfach. Da ich diesen Text hier übersetzt habe, habe ich ja auch die ganzen Schichten da erstmal abgelesen. Und dann, wenn sie sich gerade schon die ersten Sachen anschauen, naja, das fängt schon an mit, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Ja. Wir haben eine Referenz an eine romantische Welt, an eine romantische Naturbeschreibung. Pech, Wellblech, was macht das denn? Ach, da steht eine Fabrik, das macht
ich
ja.
Ich unterbreche nur, weil ich habe im Reader ist auch dieser Anfang aus den Liebhaberinnen. Also das ist genau das, was ihr aus dem Hoffmann jetzt gerade erzählt. Wir haben sie auch im Reader, also diesen.
Ich finde es wunderbar. Also das sind alle Elemente, mit denen in Jahrhunderten davor Naturbeschreibung, Naturempfindung beschrieben wurde. Und das macht sie in es ist die erste Seite, da ist ein Zitat nach dem anderen. Aber man erkennt es nicht, wenn man nicht aus dieser Tradition kommt. Es ist auch nicht so wichtig, das zu wissen. Es gibt aber zum Witz hinzu natürlich, und es ist in brechtscher Manier ganz didaktisch aufgelistet, aber da ist eine ganze Tradition dahinter. Und warum duckt sich denn die Fabrik in die Landschaft? Die muss sich doch gar nicht ducken, sie ist doch so schön gebaut und nur glückliche Menschen. Also so ein ganz naiver Diskurs, es ist eine Oberflächenstruktur da. Man braucht nur zu kratzen und schon erscheint die wirkliche Farbe, die da runtergeht. Das meine ich, diese ganz schlichte Struktur, die sie beibehält. Der Text wird dann auch an manchen Stellen richtig brutal. Also was für eine, in Anführungszeichen, Drecksarbeit die Frauen leisten müssen, um an den richtigen Mann zu kommen. Was ich auch mag, ist, wie die Eltern und die Generation davor, wie die Mütter und Väter tüchtig mitarbeiten, damit die Tochter mal genauso verheiratet wird und das gleiche Leid erlebt. Also diese zyklische Struktur.
Genau, die zyklische Struktur, die ja der gesamte Roman auch hat, nicht der Anfang und das Ende, sind ja quasi irgendwie dasselbe. Und das ist der ewige Kreislauf.
Der ewige Kreislauf. Ich weiß noch, dass ich bei meinem Tokoposum jemand in der Jury hat gesagt, also sie glauben wirklich, ihr findet ihr Ewig ist eine Schriftstellerin. Ich zitiere, der natürliche Kreislauf der Natur. Was soll das bedeuten?
Ja, eben.
Ja, das ist genau. Dass der natürliche Kreislauf der Natur ist.
Ja, also dieses Dämonische letztendlich und dieses Lachende.
Das Lachen da auch.
Ja, natürlich. Das ist auch witzig. Aber witzig jetzt im Sinne eines Erkenntnisprozesses oder einer Bewusstmachung. Also nicht nur eine Unterhaltung. Ja, genau. Also wenn wir jetzt mal vergleichen, Liebhaberin und Klavierspielerin, da liegen ungefähr 10, 12, 15 Jahre dazwischen. Wenn wir jetzt mal von dem Stil, ich meine, das Stil ist ja immer das Entscheidende, wenn wir über die Sprache arbeiten. Wenn wir das einmal vergleichen, scheint sich ja das schon etwas geändert zu haben. Oder siehst du grundlegende Dinge, die eigentlich immer für das Erzählen von Jelinek, dass das ja typischer sind?
Also, ich finde schon, dass es eine Entwicklung gibt. Davor haben wir ja auch noch die Ausgestaltung, das ist so ein, so ein Scharnier, Narrativ.
Ja.
Auf der narrativen Ebene, finde ich, ist es ein Scharnier. Die Klavierspielerin, was das von Anfang an da war, war das Programm, kann ich jetzt fast schon sagen, immer wieder durch die Sprache, über die Sprache, Sprache zu erklären, was nicht die einfachste Geschichte ist. Was von Anfang an für mich da war und was mir so gefallen hat, wir haben nie bei Jelinek einen Metadiskurs über die Sprache. Wir haben keine Klage darüber, dass die Sprache nicht in der Lage ist, etwas auszudrücken, was ich empfinde. Das geht nur mit der Sprache und die verform ich so, bis das erscheint. Oder auch nicht. Manche Dinge sind so monströs, dass man sie gar nicht zu verformen braucht. Wenn wir die ersten Texte, diese ganzen Fernsehdiskurse, diese Fernsehserie, Michael Lockhöhl, das braucht man kaum zu verformen. Das ist schon eine ideologische Maschine, die da gezeigt wird. Und in der Klavierspielerin und in den Ausgesprachen, da kommt jetzt eine richtige, es kommt eine Narration, eine Narrativität. Es wird eine Geschichte erzählt. Es gibt eine Hauptfigur. Paula und Brigitte waren auch Figuren, aber sie waren auch Repräsentantinnen eines Systems. Das klingt jetzt drück, ist witziger als es klingt, aber sie sind schon, Stereotypen sind sie auch nicht, aber sie sind Typen. Sie repräsentieren.
Also jetzt eine Liebhaberin.
Ja. Und Erika Kogut ist eine Figur. Also das ist für mich, bleibt das doch sehr nah, auch wieder, das gefällt mir jetzt auch wieder, in einer ganz kritischen Auseinandersetzung mit einer deutschen Traditionsbildungsromans. Musik und Kunst sind die Elemente, die Bildung, in denen man Bildung erzählen kann. Wie verläuft ein Bildungsroman, was ist das? Unter den Künstlern und dem Künstlerstatus. Und da ist von vornherein die ironische Perspektive, die Kunst und die Künstlerin, das ist ja schon vorher gescheitert.
Ja, ganz genau.
Und gleichzeitig ist es ein Roman, es ist natürlich kein psychologischer Roman, aber mit den Elementen des psychologischen Romans. Es ist ja nicht so, als wenn der Leser sich nicht mit der Gruppe identifizieren könnte, mit ihrem Scheitern, mit ihrem, es ist ja auch ein neues Land dahinter, da ist ja nicht so France. Da ist eine wie gefühlt die Note überhaupt, also diese Dressur, dieses
Ich wollte gerade sagen, kannst du vielleicht kurz diese Konzentration auch ein bisschen charakterisieren? Also das ist ja auch wieder so ein System, es ist vielleicht jetzt etwas anders, aber es ist trotzdem ein Machtsystem, ein Gewaltsystem, vielleicht eben in diesen scheinbar privaten Konstellationen, die Mutter, diese dominante Mutter, die Tochter, die von ihr abhängig ist, diese Klavierspielerin, Klavierlehrerin ja letztlich, die ja auch als große Pianistin gescheitert ist, die von der Mutter zu so etwas passiert werden sollte, oder die Mutter wollte das, und die jetzt da eben quasi unterrichtet, und sie hat wieder ihre Schülerinnen und Schüler, an denen sie dann Gewalt,
ich das gehört.
Gibt. Also wir haben ein System, aus dem man offensichtlich auch nicht aus, ja, wie ja, beschreibst du das?
Aus Frankreich, aus gesehen, war es natürlich schon wunderschön, diesen Mythos Wien statt der Musik.
Also das ist eben jetzt auch interessant für junge Menschen dabei, das ist eben kein Roman jetzt mehr in der Provinz spielen, also es gibt wenige Romane, die in Wien spielen, also die Ausgesperrten, die Klavierspieler, das ist es doch. Wir haben in Wien auch so ein, eigentlich, ja, also ich dachte vielleicht dieses Klischee, die Stadt der Musik,
die Stadt der Kunst, Wiener Moderne, das ist ja ganz ein Mythos Österreich und speziell Wien, dass Musikerziehung eben nicht nur einen schönen Genuss sondern auch wirklich was ganz Brutales hat, so wie der Krieg das zeigt. Und das anhand einer, es ist eine Zweierkonstellation, eine Mutter, eine Tochter, neben einer Wohnung. Und auch da wieder, also der erste Bruch schon mal dieses große kulturelle Modell Wien. Dann gibt es für mich noch einen zweiten ganz großen Tabubruch, Mutter-Tochter-Beziehung. Das ist selten so beschrieben worden wie in der Karriere. Und das ist heute noch ein Tabu. Also auch diese Form von, diese Form von Unterwerfung, von Unterdrückung und Gewalt, physische Gewalt, da kommt es zur physischen Gewalt. Und das wiederum verknüpft mit Sexualität und selbst sogar zwischen den beiden Frauen, da ist quasi eine inzestuöse Szene. Der ganze Rahmen hat was Inzestuöses. Und da sind wir ja nun wirklich, also wenn es Tabu gibt, dann ist das eins. Und Tabu eben zwischen Mutter und Tochter. Wir kennen die ganzen Mythen. Kampf des Sohnes mit dem Vater, wir haben den Oedipus, aber wir haben wenig moderne Romane, die so weit gehen in dieser intimen Sphäre und die sich diese Tochter-Mutter-Beziehung mal anschauen und das anhand von einem ehrgeizigen Modell, die Mutter will, dass aus der Tochter was wird, die Tochter hat alles integriert, was die Mutter wollte, lehnt sich dagegen auf, ja, und wo kommt es dann zum Ausdruck in Form von Gewalt ihren Schülern gegenüber und in Form von Ausregung, ich will nicht sagen sinnlos, weil sinnlos sind die ja nie, aber eine Sexualität, die so schwierig ist, eine Form von Voyeurismus, die ihr keine Lust bereitet, das ist ja auch ganz wichtig. Eine Beziehung, die sie eingeht mit einem Schüler, die sich gegen sie richten wird. Also sie schneidet sich ins eigene Fleisch. Also ich kenne wenig Texte, die so weit gegangen sind, finde ich. Und das dann auch wiederum, wie gesagt, auch in der Sprache eines psychologischen Romans. Es ist schon ein Roman, durchkonstruiert. Das gefällt mir heute auch noch.
Und wenn man sich jetzt diese Mutter-Tochter-Beziehung, die hat jetzt gesprochen, wenn man sich aber diese Beziehung zwischen eben der Erika Koth und diesem Schüler Walter Klemmer jetzt anschaut, das hast du eh schon angedeutet auch, also das ist ja auch etwas, was auch also, Macht angelegt ist, auf Kontrolle angelegt ist, und also von ihr auch, und was aber sich dann eben gegen sie richtet. Also sie kann sozusagen nicht das Subjekt quasi sein auf dieser Beziehung. Ne? Das ist die Zeit lang verurteilt und das läuft dann auch auf eine Vergewaltigung
eigentlich. Ja, also der Begriff der Vergewaltigung ist ein ganz zentraler Begriff und diese Form von Vergewaltigung, nehmen wir das wirklich beim Wort, die funktioniert mal wieder auf allen Ebenen. Das ist eben nie bei der Friede, dass man sagen kann, hier ist das Opfer und da ist der Täter. Es wird immer gezeigt, welche Gewaltmechanismen Maschine, die die Menschen zerdrückt. Und dass man jetzt nur sagt, ja, am Ende ist es vom Kleiner vergewaltigt. So funktioniert es halt. So funktioniert es. Und es ist auch diese ganze Gewalt, die sie selbst gegen sich richtet. Und das, diese, das ist das Verzweifelnde an den Texten von der Stille. Es handelt sich immer um Status des Subjekts. Und ich weiß auch nie, wie, wo Subjekt und Objekt, wo die Grenze ist.
Wir verschiedene Sachen haben durch den Kopf gehen. Also einerseits diese Frage nach Sexualität eben als Gewaltausübung auch. Ja, das ist, glaube ich, hier in diesem Roman. Ja. Ich meine, das ist das große Thema dann auch im Lust. Also einerseits das, andererseits eben auslegen können oder sich irgendwie auf die Frage, muss sich die Frau eine männliche Position oder kann sie sich aneignen oder muss sie sich die aneignen, um da einen gewissen Status erhalten oder ist sie als Frau schon dazu quasi verurteilt, den nicht zu haben.
Also da habe ich jetzt auch keine direkte Antwort drauf. Was mir auffällt, ist, dass Sexualität ist immer ein Thema bei Friedrich. Und ich werde jetzt nicht die Argumente rausholen, die von der Kritik so häufig hervorgehoben wird, dass gerade beschreibt Friedrich nie eine schöne, glückliche Sexualität. Kann es diese schöne, glückliche Sexualität geben? Ist Sexualität nicht immer ein Kampf? Ist Sexualität unbegangen? Ja, warum? Ich hatte früher auch, ich glaube, ich habe sie auch schon tausendmal gefragt, ja, meinst du nicht, dass es mit Frauen vielleicht besser wäre? Oder jeder Mensch ist im Grunde bisexuell und vielleicht wäre, ja, traurig den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, das ist nicht. Nicht das Problem, ich glaube, Sexualität ist in der Tat, vielleicht ist das ein Kampf, vielleicht ist das, sich zu behaupten als etwas, den anderen als den anderen anzuerkennen, ist das immer mal ein Einverleiben dessen, was man selbst sein möchte, selbst haben möchte. Ja, nochmal, wie gesagt, in unterschiedlichen Varianten. Es gibt die kleinen Mädchenmodelle, Paula, Brigitte, die beiden stellen sich keine großen Fragen. Ein Mann muss her und das ist der meine, das ist meiner. Und bei der Klavierschülerin ist das Nachdenken über Sexualität schon etwas darüber. Es ist das Modell der Gewalt, worüber sie nachdenkt. Und ich glaube, drehen wir das doch mal ab. Vielleicht soll ich das anders umdrehen. Das Thema für mich ist das Thema von der Friedrichin. Die Friedrichin ist jemand, der was verstanden hat von dem Mechanismus der Gewalt, wie Gewalt funktioniert. Und ich glaube, in all ihren Texten stellt sie ein wenig die Frage, wo ist erstens die ganze Gewalt der deutschen, der deutschen Vergangenheit hingegangen? Was ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht erschlagen mit den großen Themen, aber
nein,
wo ist die Gewalt hingegangen? Ja. Was ist aus dem faschistischen oder faschistischen Modell geworden? Das gibt es nicht, dass von heute auf morgen 1945 die Gewalt bestimmt. Ja, und in welche Bereiche nistet sich die Gewalt ein? Wo ist die Verlängerung der Staatsgewalt? Wo sind die Auswirkungen der unterschiedlichen Gewaltformen? Und das ist erst einmal die Keimzelle der Familie und die Beziehung zwischen den Geschlechtern oder Gleichgeschlechtlichen. Also eine Verlängerung der Gewalt in der Sexualität. Also das ist das, was mir an ihren Texten so gefällt. Das finde ich extrem gut zeigt. Und ich kann keinen Standpunkt außerhalb einnehmen und sagen, warum gibt es keine gute Sexualität? nicht abhandeln können. Mhm. Ich kann nur zeigen, dass sie zeigt, wie eine soziale Gewalt, wie eine biologische Gewalt auch, ja, die gibt es. Und warum sollen Frauen nicht auch ihr Aggressionspotenzial zum Ausdruck kommen können? Es gibt unterschiedliche Formen dafür. Mhm. Also das sind so für mich die Fragen, die sie stellen. Friede gibt da keine Antwort drauf, aber sie zeigt, wie Modelle funktionieren.
Ja, vielleicht noch zwei Fragen zu der Klavierspielerin. Das eine, sie wurde ja oft biografisch gelesen.
Ja.
Wie stehst du dazu? Nicht? Wir haben, wir haben die Musikschule, das Konservatorium, wir haben diese Mutter-Tochter-Beziehung, Effie Wellenegg hat auch sehr freimütig auch in Interviews gesagt, das ist mein biografischer Roman und so. Was bringt das, oder was ist das? Wie siehst du diese Gleichsetzung? Oder es gibt ja auch Biografien über Jelinek, die quasi dann immer die Gravierspielerinnen oder auch die Ausgesperrten so als Quelle nehmen für Schreiben einer Biografie von Jelinek. Ja? Also es ist quasi
auch da kann ich als humoristische Antwort hinzufügen, dass ich vor 30 Jahren sehr häufig gefragt wurde, was für eine Beziehung. Ich bin Übersetzerin. Aber ich bin häufig gefragt, was für eine Beziehung ich zu Effie habe und ob ich bestätigen könnte, dass mit dem Sadomasochismus. Das hat man dann so sehr vorsichtig gefragt.
Ich kenne das, jedes Gespräch, das irgendwie mit Leuten läuft, oder jene kommt unweigerlich mal zu dem Punkt, wo dann die Frage kommt, na, wie ist sie denn?
Ja,
ist sie wirklich so? Ja. Und da weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist, ist sie wirklich so? Was ist da schon so ein Hinterkopf?
Ja.
Oder was bringt da alles mit? Und ich sage dann immer, es geht darum überhaupt nicht. Es geht um die Texte und ich äußere mich überhaupt nicht. Aber diese Frage, das ist wurscht, mit wem man auf welchem Niveau oder auf welcher hierarchischen Stufe man mit Leuten redet, irgendwann mal kommt diese Frage.
Ich bin auch in einer Podiumsdiskussion gefragt worden, ich fand die Frage, ich kann mich auch noch daran erinnern, es war ein so wunderschönes Gelächter danach, ob sie praktiziert. Und ich wusste nicht, was sie so praktiziert, aber ich habe sofort entschieden, dass das was mit Klavier zu tun hatte. Und ich habe geantwortet, die müssen wir gestunden am Tag. Ja. Klavier schnallt und
ja.
Übungen. Ja. Wie gesagt, früher oder später kommt diese Frage. Was soll ich dazu sagen?
So will ich gar nichts dazu sagen.
Ich möchte dazu nichts sagen.
Ich meine, ich habe zu biografischen Ansätzen oder so. Also,
ich fand es wunderbar, als ich damals mein Buch über Elfriede, ich habe kein Buch über Elfriede gemacht, ich habe das mit ihr ein Gespräch gemacht. Und für mich war die beste Methode, wir sind tagelang, stundenlang durch die Stadt gegangen. Sie hat mir das Konservatorium gezeigt. Wir sind durch Orte gegangen, die es nicht mehr gibt. Und ich wollte einfach nur, dass sie erzählt, wenn es irgendwie möglich war, was sie so empfindet. Über Dinge, die es nicht mehr gibt. Das versuchte ein ganz freies Gespräch draus zu machen. Und das war dann der Text, den habe ich genau so wiedergegeben. Und dann habe ich manche Szenen aber einfach nur wie so ein Regard, also gegenübergestellt, wie so ein zweisprachiger Text. Wir sind durch Wien gegangen, wir haben das Konservatorium und ich habe dann eine Szene von der Klavierspielerin dagegen gestellt. Ich habe das noch nicht einmal kommentiert, aber das ist keine Biografie für mich. Und eine Biografie über eine Person, die noch am Leben ist, zu schreiben, das ist sowieso was. Das ist eine Unmöglichkeit. Entweder man steht der Person Honig in den Bart, oder man ist kritisch und das geht gar nicht. Also da kann man halt nur Stationen im Leben eines Menschen gemeinsam schreiben oder ich kann das nur so sehen. Und natürlich ist es für mich jedes Mal, ich komme aus dem Ausland, ich kam nach Wien, allein für sie sind das alles Selbstverständlichkeiten, aber in der Klavierspielerin hatte ich zu übersetzen, sie steigt in den Gehwagen, keine Ahnung, was ein Gehwagen sein konnte, da hat sie gesagt, Straßenbahn, aber es bleibt immer noch was Abstraktes. Es ist was anderes, nach Wien zu kommen, sich diesen, gibt es nicht mehr die Straßenbahn, eine ja. uralte Straßenbahn mit einem J vorne drauf. Also, das ist das Biografische für mich, das ist der Ahnensee. Das gehört mit zu meiner Arbeit als Übersetzerin oder auch, wenn ich von dieser Literatur spreche, das hat Fleisch, ja, das hat Fleisch. Biografie ist dann wieder was ganz anderes. Mhm. Also das sind die Elemente, die sind wichtig für mich. Mhm. Oder in den Café gegangen und sagte, ich muss immer schmunzeln, wenn ich dran vorbeigehe, alles Selbstverständlichkeit. Sie spricht von der AIDA. Mhm. Und für mich war das Verdi und die Oper. Woher soll ich wissen, was das für eine Konditorei ist, aber was auch vor allem ein soziales Symbol ist. Mhm. Darum geht es ja. Es geht ja um die Funktion. Mhm. Es geht immer um die Funktion, wie solche Gegenstände, solche Orte, solche biografischen Elemente einnehmen. Das ist wichtig.
Genau.
Ich hätte die ganze Arbeit nicht gemacht, wenn ich das nicht gehabt hätte. Aber es ist Leben von den Bestehenden betrifft.
Ja. Ja. Gut. Eine Frage noch, dann kommen wir noch zur Lust zu Klavierspielen. Es gibt den Film, ich habe nur von Verfilmung, ist es also auch der letzte Verfilmung? Es gibt jedenfalls einen Film von Michael Haneke. Wie siehst du, also nur kurz, weil darüber kann man jetzt wahrscheinlich stundenlang reden, aber nur ganz kurz, wie du dieses Verhältnis siehst von Buch zu Film, von Film zu Buch. Also nur vielleicht als Warnung, ich weiß es nicht, also ich würde es als Warnung jetzt sehen, also nicht, dass Sie jetzt in den Film gehen und glauben, Sie kennen das Buch. Das ist meine Warnung, aber vielleicht was bei
anderen. Nein, also ich kann in Frankreich auch nicht sagen, geh dir den Film anschauen und lest das Buch danach. Und das wird in Haneke hat ein Werk gemacht. Frankreich sind wir besonders stolz, wir sind in die Felder,
Isabelle Fair übrigens ganz wichtig, auch der Verfilmung von Malina, also diese Bachmann-Adaptation, das Drehbuch, was Jelene geschrieben hat, auch dort spielt Isabelle Fair.
Und Isabelle Fair, jetzt nochmal ganz aktuell, Claudia Müller.
Achso, ja.
Er hat gerade einen Filmpreis, den Dokumentarfilmpreis in Berlin bekommen. Und die französische Fassung, die Aufstimmen, die Textzitate sind wieder Isabelle Huppert. Also in Frankreich wird so ein roter Faden, Erkennungsfaden gemacht. Die Aufstimmen und die Texte mussten von Isabelle Huppert gelesen werden, weil alle haben noch diese Klavierspielerin bestimmt.
Sie glaube ich,
auch
original französisch getreten worden, meines Wissens, die Klavierspielerin.
Ja, das ist interessant, weil ich auch in Bezug zur deutschsprachigen Sprecher auch Deutsch, also das war schon ein kluges Projekt, auch gemacht. Der Film hat einen eigenen Status, kann die Sprache, die Inhalte, die Formen, kann die Sprache, die Inhalte, die Formen, die 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 kann die Sprache, die Inhal ich finde, es ist schon ein gelungenes Kunstwerk. Es ist halt eigenständig.
Das ist halt, Genau. Ja, kommen wir zu Lust. Lust, gibt es viel zu sagen. Ja. Also ich habe auch schon am Anfang an erwähnt, diese Vorrezeption eigentlich schon, also diese Ankündigungen und diese Skandalisierung. Und ich weiß noch, also in Wien damals sind alle gelaufen, haben das Buch gekauft. Ja. Alle wollten das haben und irgendwie sind sie dann alle erstes Ende rausgekommen. Ja. Also mal abgesehen von dieser ganzen Drumherum. Ja. Also vielleicht, schauen wir uns einfach mal diesen Titel Lust an. Ich glaube, da ist schon irgendwie, also was ist die Lust?
Da hätte man ja auch schon 20 Seiten Vorwort zu schreiben können.
Ja.
Und wir haben nach monatelang Überlegungen den Titel eben nicht übersetzt. Mhm. Auf Französisch heißt sich der Text auch Lust. Wir haben ein Nachwort, ich habe ein Nachwort mit der Elfriede zusammen verfasst, also eine Schwänchen hier. Und da haben Lust. Ein Konzept ist ein Begriff, ein Ausdruck, ein semantisches Feld umschließt, was in dieser Schlichtheit französisch auf französisch nicht zu ich will nicht sagen, nicht so, dass es immer alles irgendwie übersetzt war, aber nicht so in dieser Schlichtheit übertragbar war. Und von daher fanden wir damals, dass es hatte einen besonderen Reiz, ein so kurzes Wort wie Lust einfach auf Französisch zu lassen. Und die Erklärung war dann hinten drin. Lust war auch in Frankreich so in dieser Nuance, wie klingt das, wenn Frauen versuchen, ihre eigene Sprache oder eine weibliche Sprache der Sexualität zu kreieren. Und in Frankreich gab es ja, gibt es immer noch eine Tradition, männlich kommentiert, der erotisch-pornografischen Literatur, philosophischen, ich zitiere ja auch immer wieder sehr gerne Georges Bataille, den ich auch sehr gerne lese. Und in Frankreich hatten wir das Buch auch angekündigt als ein Gegenprojekt oder Parallelprojekt zur Geschichte des Abends Georges Bataille. Also das französische Publikum war auch vorbereitet, nochmal anders als das deutsche, weil da war der Bezug eher über Georges Bataille. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ein breites Publikum sich für diese Texte interessiert hat. Jacqueline und ich, wir waren damals sehr, sehr enttäuscht, weil wir hatten unter anderem auch das Projekt, als Jacqueline Chandon einen Verlag eröffnet hat, pornografische oder erotische, das mit den Konzepten und Begriffen ist kompliziert. Wir haben uns sehr für erotische Literatur interessiert. Wir wollten engagierte, erotische Literatur veröffentlichen. Weiblich, männlich, das war uns egal, aber wir haben uns für die Entwicklung der erotischen Literatur auch interessiert. Und wir haben so gehofft, opportunistisch, wirklich opportunistisch, ein bisschen Geld zu verdienen mit der Friedrich. Das war das erste Mal, wo wir gedacht haben, wir haben schon gedacht, dass der Skandal uns ein wenig helfen würde. Wir dürfen uns vergessen, übersetzte Literatur in England, in Frankreich. Das geht nicht über 2.000, 3.000 Exemplare hinaus. Vor allem damals noch nicht. Also es gibt kein besseres Mittel, als sein Geld zu verlieren, als im Verlagswesen. Das soll ich sehen. Das kann ich erklären, wie das funktioniert. Wir hatten ausnahmsweise mal gehofft, 5.000 Exemplare, wow, da können wir alle von bezahlen. Mehr ging es ja auch nicht. Wow, das ist natürlich bei mir gescheitert. Aber es gab schon eine auf einem anderen Niveau eine extrem gute Rezeption. Die Franzosen haben schon auch einen starken Bezug zur Hölderlin, zur Philosophie, zur Schweizerei. Also das Buch ist gut angekommen, wenn wir jetzt mal absehen von den Kassenschlag, den wir erwartet
haben. Ja, jetzt hast du schon erwähnt, pornografische Literatur oder Antiporno, das hat man das alles ja auch irgendwie angekündigt oder rezeptiert worden. Aber was ist das? Pornografische oder Antiporno? Oder kommt man dann weiter mit diesen Begriffen auch bei diesem Text? Geht es da überhaupt darum? Oder worum geht es? Was ist so quasi das? Das ist ja letztlich auch ein Machtgefüge wieder, was wir haben. Gewaltverhältnisse. Also Sexualität ist gar nicht eigentlich jetzt. Es gibt Wenn und Lust, dann gibt es die männliche Lust.
Das ist also ein Krux. Das ist auch hier wieder eine ganz brutale Vergewaltigungsgeschichte. Wird. Und das wiederum in einer Sprache, die nicht nur die Sprache der Kritischülerin ist. Also bei Lust kann man wirklich sagen, dass da ein ästhetisches Programm ist in Form eines Balancests. Da ist wirklich eine andere Sprache drunter. Da ist wirklich der ganze Duktus einer Poesie, einer Poesie jetzt nicht hier als Hitlers Gedicht, sondern da ist wirklich das ganze, die ganze Sprache Hölle Wiens, die ganze Verzweiflung, die in dieser Sprache, und es ist etwas da, was ganz erstaunlich ist, es wird Sexualität injiziert in eine Sprache, die dadurch sexualisiert wird. Also die Sprache Hölle Wiens so zu sexualisieren, das ist schon ein ganz seltsames Schreibprojekt. Mhm. Und ich habe sehr häufig darüber gesprochen. Damals war ihre Reaktion, ich weiß nicht, wie sie das heute sehen würde, wo sie immer sagte, es war mir daran gelegen, auch da wieder einer, wir sind hier wieder auf dem Land, ne?
Ja, genau, wir sind wieder
im Steiermark, ja. Und eine Bevölkerung, eine Sprache in den Mund quasi zu legen, zu der sie keinen Zugang hat. Wir sind hier in der antinaturalistischsten Sprache, die man sich vorstellen kann. Das ist nicht mehr wie in der Klavierspielerin, das funktioniert anders. Das sind nicht mehr diese witzigen Zitate, sondern da ist ein ganzer Sprachduktus, also das ist nicht das so, was ganz antinatürliches, Sexualisierung, Aufladen einer Sprache, einer Sprachhülle. Es bleibt mehr als ein Duktus. Manche Vokabeln sind ja tendenziell, manche ganze Zeilen aus allerdings Texten. Aber in einem Komplex, dass sie als sexuelle Metapher funktionieren. Also ein ganz komplizierter Umgang mit der Sprache der Sexualität. Und darum geht es auch wieder. Es geht auch nicht darum, und das in der schlimmsten Affäre, es geht auch hier wieder ein ganz großer Tabubruch, eine Mutter tötet ihr Kind. Wir sind wieder nicht Marscher an der Grenze. Das sind die richtigen Tabus unserer Gesellschaft. Ein Kind nicht zu lieben oder nicht lieben zu können aufgrund von oder in einem Zustand der Verzweiflung.
Warum das hilflos.
Warum tätet sie eigentlich das Kind? Das wüsste. Aber
wir dürfen nerven.
Naja, also die Krux bei diesen Fragen ist, gehen wir das psychologisch an, dann können wir nur noch empört sein und sagen, wie kann eine Mutter ihr Kind umbringen? Und ich glaube, das ist das, was sie bringt dieses Kind um. Und auch die letzten Zeilen, die sind. Wow, sie endet dann mit so einer Art, ich weiß nicht mehr, das sind mir alles aus, das sind alles Texte, die sie geprägt haben, wo sie irgendwie so, sie kündigt am Schluss irgendwie so an, ihre Schuld ist oder dass sie das und das nicht kommt, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ist wieder so eine Pseudo-Erklärung, das ist keine Erklärung. Mhm. Aber warum kündigt sich dieses Kind?
Naja, gut, aber wir haben eine bestimmte Konstellation, ja, nicht? Also auch wieder ein Gewaltverhältnis, in dem Fall ist es ein Ehepaar, ja. Also ist es der Mann, der die Frau missbraucht, ja, in der Ehe. Und der Sohn, der letztlich auch schon so ein Typus ist, wie sein Vater.
Und so eine Kopie von dem.
Genau. Und wir haben auch eine Konstellation wieder, die Frau, die da ausbrechen will und es auch nicht schafft. Und die sich zwar einen jungen Mann nimmt, der aber genauso sie missbraucht also das heißt, ja, dieser Frauentypus ist schon auch einer, den man immer wieder antrifft, diese Frau, die sich nicht selbst befreien kann aus einer bestimmten
Konstellation. Ja, ich würde sagen, vielleicht sogar Lust, ich glaube, da geht sie am weitesten in dem, was zum Beispiel Julia Christina Conception nennt. Also das Affekte, das Abstoßendste von allem, diese Vergewaltigungsszene mit dem Mann zu Hause, so wie der soziale Aufhänger, lang den Text geschrieben, um zu zeigen, wir fragen uns immer, wo geht die Gewalt hin? Das war ein AIDS-Zeitalter. Mhm. Und da war jetzt wieder so diese Hypothese, ja, was machen denn die Männer, wenn sie ihre Hunger nicht mehr für, was weiß ich nicht, 30 Euro, 40, 50 auf der Straße haben, wo gehen die hin? Was machen die? Ach, da haben wir noch die Frauen zu Hause. Und dieses ganze Gewalt Potenzial von der Straße weggeholt, aus dem öffentlichen Raum rausgeholt, das bringen wir doch mal schön ins Badezimmer zu Hause. Und dann nehmen wir uns die Frau vor. Und auch wirklich wieder in der Abstoßung bis zum Abgrund. Ne? Dann ein anderer Faktor, der mir aufgefallen ist, Alkohol. Die Frau ist betrunken von früh bis spät, weil das bei vollem Bewusstsein zu ertragen, ist nicht möglich. Das geht nur im Rauschzustand. Und was macht man mit einer Frau im Rauschzustand? Die kann doch vergewaltigt werden, das ist kein Problem.
Ja, aber hier, würde ich mal sagen, auch so eine Art Klassenverhältnis. Ja, nicht auf verschiedensten Ebenen. Das ist ja auch, der Mann ist ja auch so etwas wie ein, sagen wir mal, Kapitalist oder Direktor einer Papierfabrik, ja, genau. Und der hat seine Arbeiter und der hat seine Frau. Also dieses Herr-Knecht-Verhältnis ist ja letztlich auch nicht nur das Verhältnis er und seine Arbeit, sondern auch letztlich er und seine Frau.
Ja, heißt Hermann so viel.
Genau.
Und die Frau hat gar keinen kompletten Namen, die heißt Gertie. Das ist nur. Die Initiierung ist gerade mal die Hälfte vom Viertel, vom Drittel des Mannes.
Ja,
es ist natürlich, die Figuren sind nie aus dem luftleeren Raum gegriffen. Es macht sich immer ab an existierenden Strukturen in der Gesellschaft. So funktionieren muss. Aber es ist somit das Erschreckendste. Aber gleichzeitig auch, wo, dafür bewundere ich Jelinek, dass sie es wagt, so tief in den Abgrund zu gehen. Bis auch, und es gibt immer diesen Kern, und da ist das Weibliche, was man bis zum Schluss zermalmen kann.
Wenn wir schon langsam auch mit einer Übersetzungsarbeit uns beschäftigen, du hast ja schon ein paar so Dinge auch gesprochen. Also jetzt auch noch ein bisschen der Rückblick zu den Liebhaberinnen und Lust, also es scheint ja eigentlich auch dasselbe Milieu, also nicht dasselbe Milieu, aber es ist irgendwie so eine ähnliche Welt, in der es spielt, aber sprachlich hat sich da, also ja, ist da ja wahnsinnige noch Entwicklung oder Unterschied. Du hast auch schon angemerkt, dass da Hölderlin und was auch immer auch da in diesem Text drinnen ist. Also sie hat auch, glaube ich, selbst gesagt, da drin ist der Rhythmusgeber.
Ja,
so.
Ja.
Wie übersetzt man sowas? Ja, weil ich meine, Hölderlin ist ja auch deutschsprachige Literatur. Es gibt ja auch andere Texte, die sie da quasi einverwebt, aber auch nicht 1:1, sondern das irgendwie mit oder sie verformt oder so. Was macht man da?
Also ich an manchen Tagen bewundere ich mich selbst, weil ich habe das übersetzt zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gab. Ich hatte nicht die Online-Ressourcen zu meiner Verfügung. Bei mir hat es nur so geklungen, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen, oder tja, das erinnert mich an das, oder also diese ganzen Subtexte, die in jedem Text von den Filmen, die waren nicht digital abrufbar. Also das war nur, und ich würde sagen, das also ich habe es nur übersetzt, weil die erste Arbeit hat erst einmal darin bestanden, den Text auseinanderzunehmen und die Übersetzungsarbeit hat dann darin bestanden, das wieder zusammenzuraffen. Also das war wirklich lassen und zu schauen, was da alles mit atmet, ja. Es gibt nicht immer Lokalen. Und dann musste das Ganze wieder synthetisiert werden. Also es war eine langwierige Arbeit. Ich habe es nie bereut. Irgendwann bin ich dann schon an den Punkt gekommen, wo ich war auch an einem Punkt, Punkt angekommen, wo ich was anderes machen musste. Aber 20 Jahre dafür kriege ich eine Medaille. Also das ist doch klar. Und wenn ich mir die heutigen Theatertexte anschaue, da muss ich sagen, das nimmt jetzt Proportionen an. Also das könnte ich nicht mehr und da muss die junge Generation dran.
Aber nochmal zurück zu diesen Intertexten oder alles, was da nicht mitbringt oder rein oder spielt. Oder, ich meine, wie hast du das konkret gemacht? Also hast du dann diese Texte auf Französisch benutzt? Also Hölderlin
zum Beispiel? Also ich habe also die ganz wichtigen Referenzen, das geht halt nur also Fußnoten im Roman, das geht gar nicht. Also es geht immer mit einem Paartext, man macht ein Vorwort oder ein Gespräch und dann versucht man das subtil einzuflechten und zu sagen, ja, wie lange ist da Pflanze. Also was das Allerschwierigste war und das beste Beispiel, das denke ich wahrscheinlich nicht lesen, aber das ist schon ein faszinierender Text. Wolkenheim ist ein Text, den man wirklich ausschließlich mit den elenden Texten des deutschen Idealismus zusammen. Rote Armee-Fraktion, Hegel, Schlegel, alles. Und das zu einer Zeit, wo, wie gesagt, es war nicht online zugänglich. Also da musste ich wirklich erstmal, und dann musste ich mich fragen, in welcher Intention wurde das so zusammengeführt? Was ist das Ziel? Worauf will das hinaus? Wie kriege ich das jetzt hin, einen Diskurs über die deutsche Nation mit manchmal auch antagonistischen Texten. Und dann habe ich manchmal Texte genommen, die nicht im Text waren, weil ich ein Ziel erreichen wollte. Weil ich meine, ich habe das immer mit der Schule abgesprochen. Dann haben wir hier gesagt, was will ich das jetzt hier? Oder wenn ich das nur übersetze, da ist kein Aha-Effekt dahinter. Da reagiert niemand drauf. Wenn ich das da reinsetze, was von einem anderen Autor ist oder einem anderen Kontext, es wird aber so wirken, wie es im Deutschen wird. Also ich habe mich mehr auf die Wirkung bezogen, auf die Finalität, als auf, ich will jetzt nicht sagen, Texttreue,
aber ja, weißt schon, was ja, ich meine. Ja, auch diese Sprache, das kann man ja gar nicht.
Ja, und der erste pamphletarische, wir haben so Pamphlet sein, wir wollten ein, zum Beispiel, oder Theatertexte. Mhm. Theatertexte haben auch eine andere
Wirkung. Ich wollte nämlich auch fragen, was ist ein Unterschied an Roman? Weil man sagt immer, ja, eigentlich schreibt sie ja alles irgendwie gleich, aber trotzdem, es sind Theatertexte, das ist trotzdem wie ein Text vielleicht zum Sprechen oder ja, ganz andere, ja, Acht
oder nicht.
Aber das ist auch ein Faktor für dich, also das jetzt
mal
ist das ein Theatertext, ist das ein
ja. Ja, genau. Und das war ja die Krux, Theatertexte, die noch Theatertexte sind, die ich auch sehr mag, Krankheit oder Clara S. Was mit den Vampiren? Krankheit oder moderne Frauen. Ja. Da haben wir ja noch einen Namen, Doppelpunkt. Ich bin die Clara oder ich bin, ich bin die Nora aus dem gleichnamigen Stück. Aber das ist noch Theaterspiel mit dem Theater. Ich bin das Theaterzitat, das hat Anne Müller auch gemacht. Aber die Texte, die danach kommen, da weiß man nicht mehr, was es ist.
Ja.
Und da muss man, würde ich ja als Übersetzer genauso vorgehen wie ein Regisseur und schauen, wie beim Roman. Da ist man genervt, da schmeißt man das Buch weg und zwei Stunden später geht man wieder hin und schaut es sich an und überspringt was. Also, da kann man sich Zeit nehmen. Beim Roman gehe ich immer davon aus, wenn es nicht sofort verständlich ist, das ist kein Problem. Das ist nicht so. Also ich habe sehr viel mit Äquivalenzen gearbeitet. Und ich hatte auch das Glück, und das hätte ich allein nicht gemacht, ich habe alle Übersetzungen immer mit Effrier gesprochen. Das heißt, ich habe sie nicht um Erlaubnis gebeten, ich habe gesagt, ich mache das so oder so, weil ich kann es nicht anders machen. Und es geht auch nicht um Unübersetzbarkeit, sondern es geht darum, du hast eine ästhetische Strategie, aus dem und dem Grund setze ich das so und so zusammen und das setze ich jetzt so und so zusammen. Und sonst hätte ich das nicht gemacht.
diese, wir haben ja schon über diese Österreich-Bezüge auch gesprochen, also dass du dann versuchst, offensichtlich da eher so eine Atmosphäre herzustellen, als jetzt da alles zu. Nein, so muss man ja mit Fußnoten beginnen und dann jetzt schlimm, nicht?
Also,
irgendwie dann hat man schon diese kollidierte Fassung und so, das geht ja nicht, ja.
Jeder, der in diesem Raum war, wenn die polnische Texte lesen, tschechische, dann wollen sie auch nicht erschlagen werden mit Fußnägeln.
Was ist eigentlich gemeint?
Oder was ist gemeint? Und dann ihnen überlassen, ob sie das Vorwort danach und vorher lesen oder erst mal den Text sehen. Ich meine, es ist doch auch schön, man sich überraschen zu lassen und hinterher. Und da bin ich mal von ausgegangen, das Material ist da. Wenn ich das Material brauche, ich stelle es Ihnen zur Verfügung. Sie müssen es nicht lesen. Und das ist für mich immer eine gute Lösung.
Etwas will ich noch auffragen, was du gerade gesagt hast, die neueren Texte.
Ja.
Da willst du nicht mehr. Oder kennst du nicht mehr? Ich meine, das heißt aber schon, dass sich Jelinek da auch stark entwickelt hat, so jetzt einmal. Also wir hatten das auch bei unserem Symposium letzte Woche, Wannen war ja da, auch diese globale Autorin und die Frage, wie haben sich die Texte auch in den letzten 20 Jahren vor allem, weil manchmal habe ich das Gefühl, die Forschung ist irgendwie auf dem Stand, also ich habe das auch ein bisschen diesen Jelinek-Film, diese Dokumentation vor, aus dem Stand von 2000, aus dem Jahr 2000, auch diese Österreich-Beziehung und so, und eigentlich haben wenige Leute mitgekriegt oder sich damit beschäftigt, was hat Jelinek in den letzten 20 Jahren geschrieben, ja, und wie sind die Texte auch sprachlich, strukturell, wie haben sich die entwickelt. Und ich sehe da schon also eine noch, und das wurde auch beim Symposium letzte Woche ja gesagt, eine noch komplexere Form.
Also nicht nur, also ich sehe das jetzt aus dem Ausland. Ich glaube, die Texte der letzten 20 Jahre, die brauchen eine Bühne.
Das ist ja vor allem.
Ja. Was die Bühne jetzt bedeutet. Sie ist nicht mehr, sie ist präsent über ihre Webseite, aber es sind keine großen, ich sage es nicht mehr, Romane erschienen, in dem Sinne. Und wer kauft einen Theatertext, ohne das Stück gesehen zu haben? Die letzten Jahre präsent Jelinek im öffentlichen Raum, das ist Theater. Mhm. Und das ist dann wieder eine Kooperation zwischen einem Regisseur, zwischen Interpreten. Das ist ein globales Bild. Es ist nicht nur Jelinek. Das ist eine andere Form. Ich glaube, Friedrich fühlt sich da sehr wohl drin, in dieser Abgabe ihres Textes. Das hat sie sehr früh schon gesagt. Bemächtigen Sie sich meiner Texte, machen Sie, was Sie wollen. Und das war nicht nur der Hinge. Trotzdem, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ne? Sondern ich glaube, das ist etwas, was ihr. Komplementär, wenn man nicht entgegen, das ist, man kann sich ihrer Technik bemächtigen. Man kann da was draus machen. Das heißt nicht, und das ist auch immer ein Missverständnis in der Forschung, die Techniken für Jelinek sind kein Rohmaterial. Das ist jetzt keine Baustelle.
Die sind absolut durch.
Die sind durch.
Das ist das auch ein Problem.
Das ist
bei Bearbeitungen oder so. Ländern kann man die nur so schneiden, dass sie ja wieder verbinden
in ihrem Krieg. Ja, man kann sie schneiden, aber man kann sie jetzt auch nicht drauf, andere Texte drauf.
Das ist aber ein großes, das ist eine große Masche, dass dann immer noch Zusatztexte dazugekommen, wobei in diesen Jelinek-Texten ja ohnehin schon so viele Texte drin sind. Ja? Also die Addition wird einfach problematisch. Aber ich meine, wir werden uns damit ja auch beschäftigt mit den Theatertexten im Umgang, vor allem auch mit den Theatertexten. Ich möchte Sie fragen, gibt es Fragen von Ihnen? Wollen Sie was genauer wissen oder haben Sie spezielle Fragen auch zu den Dingen, die wir besprochen haben? Oder auch was Frankreich betrifft, Übersetzungsarbeit?
Du hast schon gesagt, ich muss mal ganz kurz, das dürfte doch schon, das kann nicht sein. Du hast gesagt, die Jelinek-Präsenz medial, hast du in einem der 2000 aufgehört?
Nein.
Also nach den Kindern der Toten und vielleicht dir.
Das Bild, das man von ihr hat dann aufgehört. Oder soll man sagen, sie ist noch immer, also auch in diesem Dokumentarfilm, Schmutzerin, die Autorin, die Österreich beschimpft und die nächste Schmutzerin und die.
Das ist schon eine
Schmutzerin. Nein, nein, aber ich meine, die Themen haben sich da sehr geweitet, auch bei ihr.
Ja, und,
ja aber trotzdem, das war da irgendwie ein Einschnitt.
In England, Amerika, Frankreich, ich bin ja auch in Kontakt mit meinen Kolleginnen. Gier zum Beispiel hat überhaupt nicht mehr funktioniert in der Rezeption.
Also Gier im Jahr 2000, ja.
Ja, da sind wir bei der Schweiz.
Genau.
Und Jelinek im Ausland, aber auch so Radio-Protokoll, das hört so mit den Kindern da drüben. Auf dem öffentlichen Bild, was man so von ihr hat, die Nestenschmutzerin.
Es ist ja auch sehr viel geblieben, irgendwie auch, dass jetzt sozusagen
die Ausnahmen
ständig in diesem Österreich, irgendwie auch für die österreichische Außen, sich ja immer mit diesem Österreich zu verbinden. Ja? Aber trotzdem finde ich, ist sie eine ziemlich viel größere Dimension, auch und immer das nur mit Österreich irgendwie eng zu führen, ist eine Reduktion für mich auch. Ja? Aber ja, es ist aber auffällig, ich meine, das wäre jetzt auch schon die Frage nach der Rezeption in Frankreich, dass im Ausland, also im internationalen Bereich, dann auch man sehr häufig diese frühen Stücke spielt. Ja? Also Nora, Krankheit, also wenn die halt nur so angeblich fixe Figuren haben. Und das ist so die Ellen Megastorm der 80er Jahre. Und das sehe ich auch als Gefahr, dass sie so auf diese 80er Jahre eigentlich dann auch vielleicht in der Kanonisierung, die ja jetzt schon stattfindet, reduziert ist.
Ne? Ich würde auch sagen, vielleicht auch mit einem bisschen eine Entwicklung in der Bildpraxis oder in der Arbeit. Nora, Krankheit, das identifiziert man sofort mit der Friedrich-Jelinek. Friedrich-Jelinek's Theater ist in Frankreich sehr präsent, aber sehr verbunden mit dem, was die Franzosen immer etwas schmunzeln, ironisch Regietheater nennen, die Kontrakte des Kaufmanns, kein Licht. Die Leute denken sofort an Schemann, die denken an Philippe Namory, die denken an Castorf, die denken, also das ist eher verbunden. Es ist verbunden mit im sogenannten Regietheater, ist verbunden mit einer Art der Inszenierung, die wenigsten wissen. Wir haben zum Beispiel in Frankreich extrem gute Theaterfestival, jetzt demnächst das Festival der Humor. Ich kenne viele, die Kontrakte des Kaufmanns gesehen hatten und nicht wussten, dass es ein Stück von der Regierung war. Also das Theater ist nochmal was ganz Kompliziertes, so wie sich das in den letzten Jahren oder Kein Licht, das war eine Oper von Philippe Manoury, wer wusste, dass der Text von Elfriede war.
Und wie beurteilst du die Forschung in Frankreich? Also du warst ja eine der ersten, wahrscheinlich die erste, die sich in Frankreich mit Jelinek beschäftigt hat. Ich habe auch den Eindruck, dass Frankreich eines der ersten Länder war, also sozusagen außerhalb des deutschen Raums, die sich mit denen beschäftigt haben. Inszenierung, und da gehörte Mut dazu, weil die Kathi Mitchell hatte.
Und dass so junge Leute 2-3 Jahre später nach einer sehr in Frankreich beeindruckenden Inszenierung sich daran waren, und diese beiden Frauen kommen auch aus der Forschung, die waren bei unserem Kolloquium letztes Jahr, ganz, ganz rege Forschung und eine junge Theaterszene, die immer wieder versucht, die Lieblingstexte. Aber diese großen Texte, die haben in Frankreich haben wir nicht diese Theatertradition zu sagen, und dann fangen wir mal an zu schneiden und dann mache ich. Wir sind texttreu, wenn man so das pauschal sagen kann.
Ja, nochmal die Frage: gibt's, wollen Sie was sagen oder gibt es irgendwas, was Sie interessiert? Ja. Ja, bitte, da gibt es jetzt zwei. Also, könnten Sie aufstehen? Ganz laut sprechen? Ja, bitte.
Mich würde interessieren zur Übersetzungsarbeit, weil Sie auch gesagt haben, dass Sie auch Haushofe übersetzt haben. Kann man das irgendwie so pauschal auch vergleichen, zeitlich? Wie lange sitzt man an einem Roman von Haushofer, den zu übersetzen, und im Vergleich jetzt zu Jenny Beck?
Es ist nicht ungerecht, noch ungerecht für die eine oder andere Autorin, aber dass ich weniger, dass ich nicht so lange Haushof übersetzt habe wie Elfriede Jelinek. Ich glaube, das wird jeder von selbst von alleine verstehen. Es hat mich interessiert, weil ich mich hauptsächlich für österreichische Literatur interessiere. Ich habe sehr viel österreichische Literatur übersetzt. Mich interessiert immer der ganze kulturelle Kontext, der damit einhergeht. Das wäre jetzt dumm zu sagen, das eine ist einfacher als das andere. Es sind zwei unterschiedliche Welten. Der eine Text ist aber schon vorläufig für Friedrich, weil Hauser spielt eine ganz große Rolle.
Die Bank,
auch diese ganze, was es heißt für eine Frau, sich einzumaßen, zu schreiben, sich an einen Küchentisch zu setzen und auch mit diesem Klischee. Es ist nicht die gleiche Arbeit. Also jene zu übersetzen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll, aber das gehört mir damals nicht zu. Ich bin das anders begeistert. Ich bedauere das auch nicht. Aber es ist keine Arbeit, das kann ich Ihnen vorsagen, falls Sie in diese Richtung gehen. Geld verdienen werden Sie damit nicht.
Ich wollte fragen, was aktuellere Übersetzungsprojekte gibt zu Jelinek. Du hast vorher auch kurz gesagt, dass du für den Film übersetzt hast.
Ja, ich habe den Dokumentar gemacht. Ich weiß jetzt nichts, bis auf ein paar Theaterprojekte. Ach, was auch immer wieder, was mich auch nicht freut, ist, dass das ist ja Frankreich. Wie gesagt, mich an diese Megatexte heranwagen, eine Tendenz, die Prosatexte für das Theater zu adaptieren. Mhm. Es gibt immer wieder, auch heute noch, kleinere Theatergruppen, die Liebhaberinnen. Mhm. Immer wieder.
Da kannst du dir nicht Geld.
Wirklich?
Weil an sich verbietet der Verlag ja was, nicht? Das
sollte
dramatisiert werden.
Ja, sollte auch.
Ja, bin auch dafür. Aber es passiert trotzdem.
Jetzt war das im Ernst. Ich hatte vor 2 Jahren, im letzten Jahr, noch Tantien bekommen für die französische Übersetzung für die Bühne in Aachen. Aber ich habe gedacht, es ginge mit rechten Dingen zu.
Ich weiß es nicht, aber sie selbst, glaube ich, war erstaunt, dass es sowas gibt. Ja, gut. Nochmal in der Runde hier. Ja, bitte, dann. Ja. Können Sie auch aufstehen? Ja?
Okay. Können Sie vielleicht erzählen, wie Sie zur Übersetzungsarbeit gekommen sind oder Ihr persönliches Interesse?
Das was ich wirklich ganz, ganz kurz. Müssen wir das mit aufnehmen? Nein, ja. Ich komme aus einem multikulturellen Kontext. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Kanada aufgewachsen. Frankreich, bin Kind, bin 18. In meiner Familie sind mehrere Sprachen gesprochen worden. Und das Problem des Dolmetschens oder des Übersetzens war sehr früh präsent in meinem Leben. Und ich habe in der wollte, ich wusste noch nicht, in welcher Form. Und ich hatte das Glück, in Frankreich, als ich im ersten Semester war, dass mir Professoren kleine Texte anvertraut haben. Das waren Forschungstexte, Forschungsberichte oder Literaturkritik. Und ich habe ganz bescheiden, ganz klein angefangen. Und ich habe mit 18 schon übersetzt vom Deutschen ins Französische, obwohl ich ursprünglich, also ich hätte eher Französisch, Englisch, Englisch, Französisch übersetzen sollen. Und meine Professoren haben erstaunlicherweise sehr früh schon immer gesagt, wenn du dich mal anstrengen würdest, dann könnte das raus werden. Also, und ich habe wirklich mit kleinen Texten, mein allererster Text war, ich habe mich früher sehr für Soziologie und Psychoanalyse interessiert, also ich habe in dem Bereich, also auch eine gewisse Theoriefreundlichkeit dann auch schon mal zu beitragen. Und auch wieder, die Dinge gehen immer über Zufall, ein junger Mann, der seinen Verlag gegründet hat, und genau wie Jean Chambon, und da war mein, ja, der hat mir ein Megaprojekt anvertraut, und das war Alfred Döblin, November 1918, und das waren 4000 Seiten. Ich habe ein paar Jahre gearbeitet, wo so von alles waren.
Ja, eine letzte Frage vielleicht noch von jemandem?
Ja, vielleicht, weil vorher so viel zu den Liebhaberinnen geredet wurde und wie das heute noch aktuell ist und in der Schule. Ich habe das letztes Jahr mit Schülerinnen gelesen, in der 8. Klasse gemeinsam. Und ich war wahnsinnig überrascht, wie gut sie reagiert haben, wie sehr sie damit auch anfangen konnten. Also so diese Zurichtung des weiblichen Körpers zum Beispiel, das war für die ein enormes Thema und das konnten sie enorm nachvollziehen. Und mein Eindruck war, was ich dann sehr spannend gefunden habe, dass die mit dieser Hoffnungslosigkeit oder diesem Gefangensein in der Struktur, dass denen das sehr bewusst war, dass das so ist. Also die haben das jetzt nicht durch den Text gelernt, sondern sie hatten quasi diesen Blick schon, ja, als Frau bin ich in gewissen Strukturen drinnen, in gewissen kapitalistischen Strukturen vielleicht, in gewissen Klassenstrukturen, und haben den Text dann sofort auf solche Hinweise dann auch lesen können. Und da war ich einfach sehr beeindruckt. Ja, das war vielleicht das einfach nur so eine Beobachtung.
Aber was doch so erschreckend ist heute, ist, dass ich in den 80er Jahren doch wirklich sehr viel Hoffnung gesetzt haben in eine gewisse Gesetzgebung, in eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung. Und wenn ich mir anschaue, wie das heute aussieht, dass man in Amerika ob alles rückgängig machen kann, das Gesetz rückgängig gemacht werden können, wie wenig man sehen noch Augen kann, egal was wir von der MeToo-Debatte halten, aber da kommen noch wieder Themen an die Tagesordnung, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sich da so wenig geändert hat, in Sachen Gewalt. Ja. Dass Gewalt Frauen gegenüber wieder ein ganz anders negatives Thema ist, als so bei Elfriede, aber ich hatte in den 80er Jahren ganz andere Hoffnung, ganz andere Utopien, und jetzt sehen wir, dass es eine Utopie ist. Und deswegen finde ich, glaube ich, auch, dass ein Text wie die Liebhaberin jetzt wieder eine Resonanz hat, den er vielleicht zwischendurch mal nicht hatte, weil man als junger Mensch das vielleicht gelesen hat und sagt, wovon erzählt die da? Was ist das denn? Das gibt es doch gar nicht mehr. Das waren meine Großmutter, das waren meine Eltern. Eben nicht. Das ist traurig für die gesellschaftliche Entwicklung. Und dann drastisch nicht in Amerika und auch.
Ja, vielleicht war das jetzt auch so ein Aufruf, dass Sie sich mit diesen Texten intensiver beschäftigen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für diese Einführungen, die du gegeben hast, auch für die grundsätzlichen Dinge zu Jelinek, die du gesagt hast. Das waren ja sehr, sehr viele Dinge, die generell für Jelinek wichtig sind. Ja, herzlichen Dank für den Kommen.
Danke.
Ich habe mir lange überlegt.
Ja, war es doch, ne?
Ja.
Fundamental.
Ja, nein,
wirklich.
Ja. Ganz gut.